Ja,
so sitzen wir hier wieder. Wie vor Ewigkeiten.
Ja, wir haben ja schon ein schönes Gespräch gehabt, was halt aufgenommen wurde mit Raphael und Ton.
Ja.
Jetzt wollen wir was ganz anderes.
Okay. Immer wieder neu.
Ja, genau.
Spontan.
Wie wollen wir anfangen?
Wir haben kein Thema. Wir haben einfach, wir finden uns hier zusammen. Wir sitzen hier und lassen mal kommen, was so kommen will. Das hält sich davon.
Ja, gut.
Obwohl, also ich habe ein Stichwort reingegeben, weil das ist eigentlich so das Buch, das zuletzt von mir erschienen ist, das habe ich selbst verlegt.
Das war mal in die Kamera halten. Sehr zu empfehlen.
Für Leute, die nicht für die 70er Jahre.
Ja, 80er, kann man sagen, Anfang der 80er, 70er, 80er Jahre. Ja.
Dieses Buch als solches, der Text selber ist schon 1984 entstanden. Ich habe das nur noch mal eingescannt, die Schreibmaschinenseiten, und ein bisschen korrigiert. Das heißt also, das entspricht jetzt nicht unbedingt dem jetzigen Stand meiner Weisheit. So, ne? Ich war ja damals gerade 33 Jahre alt und ziemlich frisch eingeführt worden in Neo-Sanyas von Osho, damals Bhagwan noch, und war völlig hin und weg verliebt in den Guru und hatte meine ganz eigene Art, damit umzugehen, nämlich durch eine sehr, sehr tiefe Haschisch-Erfahrung mit 17, die mich in die Ewigkeit gebracht hat, in eine Dimension wirklich jenseits von Raum und Zeit, und mein gesamtes Weltbild erschütterte, auch mit Angst verbunden, hatte ich dann 12 Jahre kein Marihuana, weil ich hatte viel zu viel Angst, aber in Pune kam das dann doch wieder hoch. Und es war für mich so eine Art Herausforderung, diese Angst zu begegnen, aber auch diese Tiefen, die dabei deutlich wurden, auszuleuchten. Sozusagen, ja, mein ganz persönlicher Weg. Ich habe damals den Bhagwan auch gefragt, ob das okay ist mit dem Haschisch, ob das spirituell von Bedeutung ist oder ob das völliger Unsinn ist.
Guck nur mal ganz kurz, alles in Ordnung.
Und dann kam damals nicht von ihm selber die Antwort, sondern man wurde ins Office gerufen und Arup, seine damalige, nächstes Mal Sekretärin, sagte dann lächelnd, das sei völlig okay, aber das bringt spirituell nichts, kommt da deutlich nicht näher. Wie ich dann viel später erfuhr, hatte Arup selber nie Haschisch genommen und erst mit 10 Jahre später darauf damit angefangen und damit experimentiert. Also sie hatte gar keine Ahnung.
Oh.
Aber ich habe ja alles, was von dort kam, als sehr wichtig aufgenommen. Trotzdem mich aber nicht dran gehalten. Es ist so, das ist eine allgemeine Frage, die ich mir stelle, die ich aber auch überhaupt in die, sagen wir mal, in die Szene stelle, den Leuten, die mit Marihuana tiefere Erfahrungen gemacht haben. Es scheint so eine Art Schizophrenie zu entstehen, dass man nämlich immer in diesen Zuständen, die sich bei mir auch, braucht gelingen nicht immer wieder mal ein, zwei Züge, es braucht nicht viel, wenn dann 2 Stunden in einem anderen Space. Fühlt sich an wie das Erwachen überhaupt und nichts ist ein Problem und es ist, wie es ist, so 100%. Nur das, was ich zum Beispiel da aufschreibe in dieser Zeit, was ich dann später mir wieder angucke, kommt mir im Nüchternen immer völlig belanglos vor. Nicht fast nicht immer, aber doch oft. Trotzdem, ich bin nicht sicher, welche von diesen beiden Bewusstseinsebenen nun wirklich der richtige ist oder der bessere. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man einfach sagen, es gehört eben beide zu mir. Es ist wirklich deutlich unterschieden. Es sind zwei völlig verschiedene Perspektiven.
Also ich glaube, das ist ganz klar. Also wir haben viele verschiedene Ebenen, die unsere Wirklichkeit ausmachen. Und die laufen immer gleichzeitig. Aber eine der Ebenen ist dominanter als die andere. einfach dadurch, dass wir mit ihr also quasi fokussiert und im Extremfall halt identifiziert sind. Also in der Regel ist es in unserer Kulturkreis halt der Verstand.
Ja.
Ja. Und das Haschisch oder andere Drogen auch, die helfen uns, diesen Verstand, wie soll ich sagen, diese Identifikation zu lösen.
Ja.
Ja. Ja. Und was man ja erlebt, scheint mir so zu sein, ist es, diese sogenannte Bewusstseinserweiterung ist einfach, dass wir auch, also neben dieser Lösung der Identifikation halt die anderen Ebenen ebenbürtig zumindest erleben und gleichzeitig Bewusstsein bringen. Ja, diese Arbeit wird sehr unbewusst. Natürlich sind wir immer unsere wahre Natur, ob wir uns ja bewusst sind oder nicht.
So, ja. Ja. So sehe ich auch die Lösung irgendwo. Ganz egal, in welchem Zustand ich bin, oder welcher Bewusstseinszustand eben da ist, das ändert nichts an dem, naja, sagen wir mal, vielleicht was im Hintergrund wahrnimmt, das immer gleich bleiben wird.
Ja, das wird ja auch so gesagt, da legen wir den Schleier drüber, die also quasi
ja,
durch Identifikation, glaube ich. Oder, aber könnte auch sagen, Glauben. Also das ist eine Form. Ich glaube, das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Tool, was uns zur Verfügung steht. Also, womit wir nicht nur unsere, also die Wahrnehmung interpretieren, sondern es ist auch ein schöpferischer Vorgang.
Diese Überzeugung, ein Mensch in einem Körper, in Raum und Zeit zu sein, also ein Element der Welt, ist ja nicht mit der Natur, damit bin ich nicht geboren. Diese Überzeugung habe ich übernommen durch die Erziehung. Die ist allerdings wohl, die kannst du nicht vermeiden. Ne? Das ist, kommt als zusätzlicher, in der Phänomenologie spricht man davon, einen extra eigenen Akt der Setzung. Das heißt, der Phänomenologe, so in Reinkultur, versucht, diesen Setzungsakt wieder außen vor zu lassen und alles nur noch so rein wahrzunehmen, als würde ich oder die Welt gar nicht existieren. Nur die Gegebenheiten, was da ist, das finde ich eine sehr interessante Ansicht und auch eine Methode, das, was ist, zu beschreiben, ohne jetzt die Grundüberzeugung, die Welt existiert oder die Welt existiert nicht, mit einzubauen. Verstehst du?
Ja, ich habe noch also diese duale Vorstellung, die Welt existiert oder existiert nicht, die halte ich für ein echtes Missverständnis bei vielen auch spirituellen Lehrern, die das dann sagen. Weil diese Erfahrung dieser sogenannten Nicht-Existenz, die Welt ist ein Traum, ist ja der Versuch des Verstandes, diesen Moment zu beschreiben, wo man aus der Wahrnehmung herausfällt.
Mhm.
Ja, wo genau Raum und Zeit und Existenz nicht mehr da ist. Und darauf zu machen, es existiert nicht, also wieder in der Existenzkategorie zu beschreiben, das ist einfach falsch, glaube ich. Und wir machen halt gleichzeitig offensichtlich die Erfahrung von Existenz. Und die Frage scheint mir zu sein, wo kommt denn dann Existenz überhaupt her? Ja, wenn es nur reines Bewusstsein erfahrbar ist. Ja?
Mhm.
Und da ist mein Erlebnis, dass es sowas wie das reine Sein oder die Gottes-Erfahrung gibt. Also das ist das Identische. Und das legt sozusagen durch alle Raum und Zeit und Dimensionen durch.
Ja, ja, ja.
Und genau diese beiden Erfahrungen sind aber, die teilen immer jede Glaubensgemeinschaft in zwei Lager. Die einen sagen, die Leerheit ist es, eine Bewusstheit, die anderen sagen, es geht um die Fülle und Hingabe und Heilung und so weiter. Und ich finde, also es gibt relativ wenig Menschen, die wirklich es nicht nur als Konzept, sondern wirklich erfahren, dass es beides identisch ist. Also, das ist das, was der Rabba da dann auch meint, eins da mit Glückseligkeit. Also der Teil hat das ja auch aufgeteilt, eins wer mit dem Leben ist die Fülle und eins wer mit der seiner Bewusstheit ist dieses Erwachen.
Ja.
Und der dritte ist halt sehr entscheidend, dass er sagt, das ist das Gleiche.
Mhm.
Ja. Weil dann nämlich diese duale Vorstellung von Leerheit und Fülle aufgehoben wird. Wir müssen uns, glaube ich, immer klar machen, dass das, was wir erfahren können, uns nicht wirklich Aufschluss darüber gibt, wie es ist, sondern dass es nur dem entspricht, was wir in der Lage sind, mit diesem Körper-Geist-Mechanismus oder Seelen-Mechanismus bewusst zu bekommen. Und dadurch, durch unsere Messinstrumente, sage ich mal, haben wir diese Ergebnisse.
Ja.
Geist und Herz bringen unterschiedliche Aspekte zum Vorschein. Und dann gibt es irgendwann, wie gesagt, den Punkt, dass Geist und Herz identisch miteinander sind.
Natürlich ist der Punkt immer wieder derselbe, dass man in der Sprache wahnsinnig viel einbringt. Durch die Sprache kommen alle Konzepte rein. In dem Moment, wo wir uns unterhalten, haben wir dann schon wieder Körper, Geist, Seele. Und das ist alles, was ich Objektivierung nenne, Objekte. Ne? Also du setzt etwas getrennt von dir. Und Tatsache ist ja aber, wenn wir ganz unmittelbar auf das Bezug nehmen, was jetzt ist, es hört sich ja banal an, ne? Aber das ist, kann ja jeder nachvollziehen, in diesem Moment, wo er wahrnimmt, auch jetzt dieses Video sieht, sage ich dem Betrachter, schau gleichzeitig, was ist das, was jetzt wahrnimmt, wo kommt das überhaupt an, im Endeffekt. Ne? Und das ist eine kreative Leistung, ohne den Betrachter, ohne dieses Bewusstsein, wäre ja gar nichts da. Es würde nichts geschehen. Und deswegen meine ich dieses Sein. Das ist ein Gefühl auf der einen Seite, ich bin. Das kann man doch vielleicht auch trennen von dem sogenannten Ego, ne? Dieser empirischen Ich, das da sich für den Macher hält. Das Sein als solches ist doch ein Erleben.
Es gibt das Erleben, klar.
Also auch das Erleben, mit Gott zu sein. Was ist das eigentlich? Ist das jetzt eine...
Das ist diese Seinserfahrung.
Ja, also es kommt dann so eine Idee dabei, gleichzeitig, jetzt bin ich Gott?
Das ist oft so.
Ja?
Ja. Also das ist da kein Unterschied gemacht.
Ah.
Aber oft ist das halt nicht anheilend sozusagen und dann wird darauf gemacht, ich bin Gott und das ist schon was anderes. Also
dafür wird man manchmal hingehen.
Ja.
Oder wurde.
Ja, da kriegt man immer wieder Ärger und das ist natürlich auch schnell das falsche Konzept. Also, das ist ja immer das Ding, dass man alles als Konzept nutzen kann, ohne als Projektor.
Mhm.
Ja, das heißt, jedes Wort kann benutzt werden, um halt nicht in die direkte Berührung zu gehen, sondern so eine Distanz zu verstehen wollen und so weiter zu kreieren, oder du lässt dich berühren von jedem Moment oder jedem Wort oder auch jedem Konzept, das finde ich ja auch. Deshalb Konzepte sind nicht schlecht, das ist ja nicht nur unser Umgang damit. Und dieser Umgang, da weiß man ja mal gar nicht genau, wie wir da quasi das in der Hand haben. Ja? Mhm. Also, dieser objektiven Perspektive geschieht das halt alles. Und Drogen beispielsweise helfen uns ein bisschen, unter Umständen an der Stelle unsere Muster zu konterkarieren, unsere Kontrollgeschichten. Aber es kann natürlich genauso auch dazu dienen, dass wir uns aus dem Moment wegbiegen.
Ja. Ja, also wenn es jetzt sehr unangenehm wird, für mich in einer bestimmten Situation, ich stehe unter Spannung, ich werde Druck und so weiter, dann ist diese Persönlichkeit hier durchaus gerne mal zur Flasche zum Beispiel.
Oh.
Aber auch ohne Druck. Also das heißt, sie sucht, und das ist wahrscheinlich ein ganz normaler Vorgang für dieses Ich auch, vielleicht auch für den gesamten Organismus, immer nach einer angenehmen Situation, einer angenehmen Gefühlslage. Ne? Unangenehmes möchte man wirklich gerne weghaben. Und da das durchzulassen und zu sagen, das ist jetzt aber auch genau das, was in dem Moment passiert und das wird akzeptiert, finde ich enorm. Kannst du das? Ist das für dich so?
Also für mich sind also dieses Unangenehme, das, und je mehr ich das erfahre, das wirkt ja immer so was wie ein Schatz, sagen wir mal.
Ja, also ja, so was wie immer so.
Wie Wahrhaftigkeit. Also, und das ist natürlich also so ein ganz hohes Glück, ja, wenn ich das wirklich vollständig erfahre oder zu mir nehme. Und dieser Moment der Wahrhaftigkeit, das ist gigantisch. Also, ja, das ist für mich viel wertvoller als so eine Wellness-Geschichte.
Mhm. Kannst du mal eine Situation beschreiben? Würde mich interessieren, konkret.
Sagen wir mal, so also, Schmerz. Man kann das sozusagen auch wirklich kombinieren mit Drogen. Ja, Drogen wird sicher so anders, als ob man sich immer damit weggehen will oder was betäuben möchte oder so. Aber es wird ja zum Beispiel bei Indianern oft ganz anders erfahren.
Ja.
Ich habe zum Beispiel, und auch eingesetzt, ja, rituell, ich habe zum Beispiel eine unglaublich wichtige Ayahuasca-Erfahrung gemacht. Also ich bin überhaupt kein großer Drogenkonsument, weil ich es auch nicht vertrage. Also ich habe in der Jugend, sage ich mal, ein bisschen gekifft, wohl auch ein bisschen exzessiver, aber irgendwann habe ich mal so eine Entzündung gekriegt und war halt auch schwindelig. Und habe das jetzt auch immer wieder ausprobiert, nach 30 Jahren sozusagen, ob das was bringt, und habe festgestellt, also diese Zustände jetzt vom Haschel sozusagen, die habe ich eh ganz schnell, wenn ich mich darauf fokussiere, so in der Konzentration, aber auch so im Alltag, da gibt es nicht mehr so richtig was. Aber mit Ayahuasca, das war schon noch eine andere Nummer. Also das hat nochmal richtig wie der Kraftharmes, also wie das jüngste Gericht hat sich das angefühlt.
Ja.
Und völlig gnadenlos über Zeiträume, also weiß nicht, 5-6 Stunden oder so, kam dann einfach immer wieder, ich sag mal so Gott persönlich, ja, und da ging es dann darum, ganz, ganz ehrlich zu sein, also es ging durch viele Leben und auch dieses Leben ganz stark, Situationen, Tausende, also die mir nicht mehr bekannt waren, und Raum und Zeit stand still und so weiter. Und da hat sich richtig, also auf so zellularer Ebene, ganz vieles umprogrammiert.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Also ist mir eben schon mit Marihuana so gegangen.
Ja.
Es war ganz ähnlich.
Ja. Und da hat es halt nicht diese Funktion quasi, sich zu betäuben, sondern ganz im Gegenteil. Es macht Schleusen auf und irgendwo, ja, wie das aber so funktioniert,
Das weiß ich nicht. Also da bin ich auch kein Wissenschaftler oder auch nicht wirklich interessiert. Ich bin eher jemand, der sich an Phänomenen da freut, ja. sozusagen. Und das natürlich hat das eine Form von Dualität, aber trotzdem war es eine ganz klare Gotteserfahrung über einen sehr langen Zeitraum, der schon viel mit Heilung und wie soll ich sagen, eine ganz klare Wahrhaftigkeit zu tun hat.
Ich hatte ja vorhin die Frage gestellt, ob es möglich ist, einen Schmerz nicht auszuweiten, wenn es die Möglichkeit sich bietet, aber trotzdem nicht sich dem auszuweiten, sondern ihn zu umarmen und völlig zu akzeptieren. Und mir fällt jetzt dazu ein, dass also gerade eben wieder im Zustand des erweiterten Bewusstseins deutlich wird, bei mir so ist das so gewesen, dass es da keine Wahl gibt. Du kannst gar nicht wählen da. Das ist eine Illusion, dass du vielleicht die Wahl hättest, jetzt irgendwas zu tun, um das abzustellen. Das, was abläuft, das läuft einfach ab. Mit allem Drum und Dran.
Das ist auf jeden Fall eine Erfahrungsebene.
Ja.
Ja, wir haben schon auch andere Erfahrungsebenen, nämlich dass wir eine Wahl haben.
Ja, und zwar,
du hattest hier quasi.
Aber ist das nicht mehr. Also danke nur.
Das wird oft so gesagt. Ich bin mir da nicht sicher, ob man das mit Philosophie sozusagen gerecht wird. Natürlich, wenn du sagst, das ist so ein Gedanke, das ist wie ein Polter und das hilft dir quasi, also von der Wirkung her, da nicht zu öffnen und loszulassen und in diese, sag ich mal, höhere Ebene zu fallen oder in diese absoluten oder Einheitserfahrung zu erleben. Aber ob es wirklich wahrer ist, das ist die große Frage. Also wir erleben das so als Hierarchie,
ja.
So als aufsteigendes Prinzip oder als ein Rauschfeil, also diese beiden Richtungsschätze zu geben. Aber wie gesagt, ich glaube, es hat eher was damit zu tun, wie wir gebaut sind, als dass wir wissen nicht, wie die Wirklichkeit aussieht, sozusagen.
Ja.
Also man merkt ja auch, wenn man so ein bisschen mehr sich quasi in dieser Welt der Phänomene, sag ich mal, mit feinstofflichen Dingen öffnet und so weiter, dass es auch andere Dimensionen gibt und wie soll ich sagen, ganz, ganz andere Kausalitäten oder Wirkweisen irgendwo möglich sind. Also je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr kann ich nur sagen, was wissen wir schon? Gar nichts.
Ja.
Das ist verrückt.
Ja.
Ja. Und das ist natürlich auch ein unglaubliches Wunder und abgefahren.
Also ich glaube, das ist der erleichterndste Moment im Leben, wenn du merkst, du musst ja gar nichts wissen. Das ist ja eine völlige, auch wieder überladen mit allen möglichen Informationen, 50 Mal Nachrichten am Tag und auch im spirituellen Bereich, was für Informationen ich angesammelt habe in den letzten 30 Jahren. Ist ja enorm. Aber das ist alles, wenn das alles einfach mal so wegfällt und dir klar wird, dass was jetzt ist alles, was ist. Und ich weiß tatsächlich nichts. Ich weiß auch nicht, was nach dem Tod kommt. Und das einfach so zu lassen, das
ist das eine, ne, was du sagst, weil es eine große Erleichterung ist. Und daraus aber wieder ein Konzept zu machen, also zu sagen, ich weiß nichts,
ja,
das ist
ja
auch wieder die Versuchung, weil wir haben die anderen eben durchaus. Dass es ums täglich Brot geht, ums Überleben, um die Frage, verhalte ich mich? Also Trägheit kann ja auch nicht die Lösung sein.
Nein.
Ja? Also was ja dann schon viel passiert, dass die Menschen sich zurückziehen und eigentlich dann einrichten in so einer Art kontemplativen Umgebung oder so, oder da sagen wir also nichts dagegen, aber alles kann eine Versuchung sein, sage ich mal. Ja? Und ich habe schon den Eindruck, dass wir so eine Art, also zumindest auf dieser seelischen Ebene, eine Art Aufgabe haben, wo es um die Entfaltung unseres Potenzials geht. Und
oder eine Verfeinerung oder unserer Wahrnehmungsfähigkeit auch.
Ja.
Und das ist natürlich unglaublich schön, weil wir dadurch diese, also sag ich mal, Gott zu ehren, ohne dass es jetzt ein Objekt ist, aber man kann es nicht anders ausdrücken. Also diese Ehrerbietung zu bringen, also unser Leben, unsere Entfaltung ist so eine Art Möglichkeit, diese Ehrerbietung umfassender zu gestalten. Und das macht uns glücklich.
Ja. Du bist ja, wie du vorhin sagtest, als Physiker warst du Atheist, jetzt scheinbar bist du eher nicht Theist, aber Mystiker, der eben den Begriff Gott nicht scheut.
Doch, ich scheue ihn nach wie vor, weil das sehr, sehr tief verwurzelt ist. Und wie gesagt, das ist noch eine Ebene, ja, die diese Scheu hat.
Ja.
Das wird auch so bleiben, der Verstand funktioniert bei mir so. Mhm. Also, und es gibt aber andere Ebenen, die ich genauso ernst nehme, ja. Einfach die direkte Erfahrung, Gottes Erfahrung gibt ganz viel und sehr tiefe. Und auch anhalten, das ist wie so eine Initiation, die auch bleibt. Aber ich habe mir abgewöhnt, diese Hierarchie von, das ist richtig und das ist falsch, so. Das existiert ganz, ganz widersprüchlich, alles parallel, so.
Ja.
Das heißt nicht, dass es eine Beliebigkeit ist, ganz im Gegenteil. Aber, ja, wie ich das früher als Physiker oder auch viele Jahre später so hatte, zu denken, wie ist es denn wirklich? Also, das bringt mich nicht wirklich weiter.
Mhm.
Ja, so. Das ist nur ein Tool, sage ich mal, um mich zu motivieren und präzise zu werden, was auch Sinn macht, dass man nicht zu früh sagt, das ist ja alles nur ein Mysterium, ja.
Und,
also dazu, weiß ich nicht.
Das ist natürlich genau der Punkt, wenn man das wieder als Konzept einsetzt, und das ist ja so, der Verstand, was auch immer da das Tool ist, benutzt es ja dauernd, um eben, das nenne ich objektivieren, also von mir wegrücken, ja. in als zum Gegenstand machen. Das geschieht ja mit allem, was wir wissen. Das ist, sei es die Idee einer Vergangenheit, einer Erlebnis, was ich gehabt habe, was mir ganz nahe scheint, und trotzdem ist es ja jetzt nicht mehr real. Oder ist es die Idee eines Kosmos? Wo ist der Kosmos? Wenn ich wirklich mich auf das konzentriere, in Anführungsstrichen, ist es dann beinahe wie eine Meditation oder Kontemplation. Das, was jetzt ist, ist alles, was ist. Es gibt nichts darüber hinaus. Alles, was darüber hinaus zu gehen scheint, sind nur Gedanken wie Pfeile. Dann ist dieses eben der Kosmos. Ich weiß nicht, ob das völlig absurd ist, aber für mich ist das so eine simple Wahrheit, die ist so einfach und doch ungeheuerlich. Ja, und ich weiß nicht, also ich kann auch nicht mehr sagen, ob das irgendjemand anders, ob es auch jemand anderen gibt.
Gibt es nicht,
Roman? Das ist möglich.
Es gibt nur welche.
Ja.
Also. Irgendwas war mir eingefallen gerade, jetzt habe ich es vergessen.
Aber du hast das eben so locker und selbstverständlich gesagt, es sieht man nicht, aber das ist doch eine ungeheure Wahrnehmung, eine
Sache, die da
alles in eine andere Perspektive rückt. Ne? Das ist doch wie umgedreht.
Ja, also das ist halt ein Fokus, der uns zur Verfügung steht. Und wie gesagt, ich glaube, das ist.
Also du meinst, das ist nur einer Ebene eben.
Genau.
Ja.
Und die Erscheinung ist halt doch unglaublich verführerisch, weil wir uns so entspannen können in dieser Perspektive. Und die Kunst besteht so ein bisschen darin, dass wir verbunden bleiben mit dieser Ebene. Und gleichzeitig die andere Ebene, also die
bitte, die auf Leutlichkeit leben oder die vielen anderen Ebenen, die uns zur Verfügung stehen, beispielsweise den Körper und dieses ganze Dasein und auch die Dualität, weil das ist, diese Gleichzeitigkeit ist entscheidend. Das, weil wir dann sowas erleben, was wir Lebendigkeit sind. Ja, mhm. Und das ist toll. Und mhm. ja. Das ist ja auch das, also, was man bei der Drogenerfahrung, also zum Beispiel bei den Ayahuasca, so unglaublich toll erleben kann. Also, jedenfalls war das für mich jetzt eine der zentralen Erkenntnisse auch, dass das Leben überhaupt nicht selbstverständlich ist.
Ja.
Ja. Jeder kleinste Moment, so schmerzhaft oder unangenehm der Leid, ist ein wahnsinniges Geschenk.
Ja, es ist ein Wunder.
Ein Wunder.
Das ist eben das Mysterium. Das verschwindet als Mysterium in dem Moment, wo wir wieder alles erklären und in einen kausalen Zusammenhang stellen zur Entwicklung.
Ich weiß nicht, ich würde das nicht so sehen.
Wie oder vielleicht geht es auch.
Also ich glaube, es ist völlig in Ordnung, dass wir tun, aber wir haben irgendwie immer die fixe Idee, dass wir dadurch diese absolute Perspektive verlassen müssen.
Mhm.
Und das ist nicht nötig.
Nee.
Okay. Also das ist einfach mit dazu. Leben, dann sind das für Werkzeuge.
Mhm.
Also genauso auch Glaube.
Ja.
Es ist eine Möglichkeit, die uns gegeben ist. Und wenn wir, sag ich mal, es einfach nur nutzen, dann scheint es einfach nur die Avatare, die kreieren über ihre Glaubensfähigkeit die Welt. Ja, so. Und
ja,
so verstehe ich das, also, oder das ist halt das, wie auch viele Schamanen arbeiten, das, ja, du Glaube ist auch was anderes als Glaubenssätze.
Ja.
Ja. Also ich rede jetzt gerade von dem Urglauben, also das,
ja. Du meinst, es ist so in der Bibel, es werde Licht, es ward Licht?
Ja, genau.
Aha.
Ja, das ist so ein Punkt, wo wir wirklich, also so erlebe ich das jedenfalls, das an dem, dieser Absolutheit, wie soll ich sagen, gibt es wie gesagt auf zwei Arten. Also einmal diese reine Bewusstheit und einmal das reine Sein oder Gottes Erfahrung oder Gott.
Und dann ja noch als Seligkeit, ne? Wenn du von dem indischen Zeit
gesehen hast. Seligkeit ist genau das, wenn die Identität von Bewusstsein und Sein erlebt wird.
Ah, okay.
Also, ja, ich beschreibe.
Gut, ja, das ist eine gute Art, das zu beschreiben.
Mhm. Weil wenn das nur reine Bewusstheit ist, was es ja auch gibt, dann ist da einfach gar nichts anderes.
Ja. Und
das kann unter Umständen, wenn daran festgehalten wird, zu einer Kälte, emotionalen Kälte führt, in so einer Art Dissoziation, was man halt schon auch oft
ja.
beobachtet, weil ich kenne es von mir auch. Und, das scheint einfach ein ganz normaler Teil der spirituellen Entwicklung zu sein.
Machst du eigentlich noch diese Fokumanleitung?
Also, wir werden in Indien, in Tiruvannamalai, das jetzt.
Oh, das war sehr interessant.
Ja.
Sehr schöner Platz natürlich. Ramana und die Folgen.
Ja, ja, also da das war ich mit dem Ho, der Spraut halt jetzt im Winter da und noch ein paar anderen. So zufällig, weil halt das so ein wunderbarer Ort ist und man sich gerne ab und zu da
einfach
mal weilt. Und das ist so immer um Weihnachten, um Neujahr, so
ja.
wie Januar, die, so die Zeit, da kommen halt alle dahin. Da dachte man, jetzt machen wir es einfach mal hier. Und darum ist die Idee entstanden. Und wir haben das halt dann da mit so einem sozialen Projekt, Shanti Children Project, nennt sich das, verbunden.
wo Mittel wurden Kinder der Schulbesuch ermöglicht wird.
Ja.
Also, und ich fand ich das halt auch sehr schön, die Idee, also jetzt nicht nur deren Räumlichkeiten zu nutzen oder so, sondern
das wird ja dann auch gefördert, finanziell durch diese Veranstaltung.
Also ich würde halt gerne, weil einfach, das ist halt das, was man sich mal vorstellt, ein Kind kann für 50 Euro ein Jahr zur Schule gehen.
Ja,
ja, das ist für uns Peanuts und für die ist das so das Leben halt total. Und da würden wir das halt gerne so ein bisschen systematischer und auch nachhaltig längerfristig unterstützen und oder betragen, sagen wir mal. Ja, und inwiefern das dann jetzt gelingt. Ja, wir hatten erstmal die Friedensgespräche im Fokus gehabt, aber da geht es dann weiter nach August sozusagen.
Ja.
Und ob das die Frieden, also diese Forum-Erleuchtung weiter so in Deutschland oder Berlin geben wird. Also es gab jetzt drei Jahre lang. Und das war sehr, sehr wichtig, fand ich, und hat viel bewegt in der Szene. Also weil vorher spirituelle Lehrer so wie zusammengekommen sind im Austausch und mehr, dass jeder so seinen Vortrag abgeliefert hat. Aber also es geht ja nicht so sehr darum, eine Institution aufzubauen. Also dieser Impuls war in der Szene wichtig. Und es gibt jetzt inzwischen Leute, die ich sag das jetzt mal Anführungsstrichen, das geklaut haben. Und ich hatte überhaupt keine Lust damit irgendwie in so eine
Konkurrenz
oder so zu gehen oder wird das halt weitergemacht.
Das heißt ja immerhin, wenn das geklaut wird, dass es erfolgreich war.
Ja,
das war sehr erfolgreich, auch nicht evitiert.
Ja.
Ne? Also so hast du eine tolle Sache angelegt da.
Ja, ich bin auch nicht so ein Typ. Also ich bin eher jemand, der entwickelt und
neu schafft.
Und neu und also entweder man findet halt ein Team von Leuten um einen rum, die das dann weiterführen so.
Ja.
Oder andere greifen das auch auf und das ist ja eigentlich eine tolle Sache. Ja. Ich hätte da nur so ein bisschen mehr Kameradschaft oder nicht so eine Ellenbogen-Mentalität gewünscht, aber ja. Die Menschen sind nicht heilig, so weil sie auch machen.
Naja, das hatte ich vielleicht dann diese Erfahrung mit den Ellenbogen zu der Veranstaltung mit dem Frieden gebracht. Ne?
Ja, ja, das ist so ungefähr was, ja. Und ich weiß auch nicht, ob das mit dem Friedensgespräch weiterläuft. Das ist ja immer eine Frage des das ist ein Call sozusagen. Also das ist, was ich weiß, das ist auf der seelischen Ebene halt oder auch Seelenplan, würde man sagen, existiert. Der ist natürlich auch dynamisch und nicht manifest ist, aber trotzdem, wo man so merkt, für die eigene Entwicklung und Entfaltung geht es darum, auch immer dem Großen und Ganzen zu dienen. Und das verändert sich halt ständig die Welt.
Ja.
Also ich habe eher den Eindruck, dass es jetzt darum geht, in den nächsten Jahren vielleicht ich mache einen Kaffee auf. Was sozusagen an der Stelle so ein bisschen wie das Base ist. Ja. Und wo ich verschiedene andere Cafés mit sozialer oder vielleicht auch politischer Ausrichtung miteinander verbinden. Also diese spirituelle Geschichte fließt da natürlich mit ein. Aber für mich ist das jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, der Schwerpunkt, wo es mich so interessiert, jetzt innerhalb der Szene mich zu etablieren.
Ja. Du kannst ja das anbieten, dass Leute bezahlen dafür, um bei dir arbeiten zu können. Das Zen-Café, achtsam Kaffee machen und natürlich ist das ein großer Gewinn für einen selber, so dass man dafür auch gerne ein bisschen extra bezahlt. Schon hast du deinen Kaffee gut finanziert. Ich meine,
keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Also Das Wandern, diese Projekte, ja, wie groß davon getragen, dass da Geld rüberkam. Das ist überhaupt nicht wieder null gegangen.
Ja,
das ist leider so. Weil Verdienst oder so zu leben, da gehe ich halt zu Möbel fragen und putze.
Ja,
und so. Gut, das ist auch eine Sparflamme, sage ich mal, finanziell, aber für mich ist es, wie soll ich sagen, ein einfaches Leben.
Ja.
Ich habe ja schon eine richtige Karriere gemacht als Künstler. Also das ist alles, da kommt man in so eine Mühle.
Du kennst Erfolg und weißt, ja, wie es sich anfühlt. Ja.
Also nicht, dass ich das meine, aber ich verbiete mich da nicht. Mhm. Und, oder nicht mehr, sagen wir mal. Keine Ahnung, wo es mich weiterhin trägt. Im Augenblick halt wirklich jetzt diese Frage, also auch dieser soziale oder politische Aspekt, wieder ein bisschen mehr Raum zu bekommen. Also weil, das zeigt sich mit dieser Friedensthematik auch zusammen. Also, ich habe halt nicht den Eindruck, dass wir einfach nur auf dieser Seitsebene uns ausruhen sollen, oder ja, das andere soziale, wir sind soziale Wesen, das gehört dazu.
Und ja, ja, das sehe ich auch so. Aber ich glaube, diese Trennung ist wirklich künstlich. Das ist, dann bist du jetzt irgendwie in einer komischen Einteilungshaltung. Dieses Sein ist allumfassend. Da sind alle Ebenen drin und trotzdem ist es so einfach, dass das geschieht ja, wenn dieses Engagement da ist und eine Art von Impuls kommt, sich bei einer Sache zu beteiligen, dann passiert das. Aber das muss nicht ausschließen, dass da das aus einer Stille heraus geschieht. Also die Stille ist da,
absolut,
da kann alles geschehen. Ich halte mich ja nicht künstlich zurück und sage, um Gottes Willen, ich werde hier nicht an irgendeinem politischen oder sonstigen Kongress teilnehmen, das würde mich ja auch meiner Mitte reißen oder sonst was. Das ist.
Das scheint mir aber schon oft so zu sein. Aber natürlich verkleidet sich das ein Stück weit darin, in der Vorstellung, dass es da ist kein Impuls, ne?
So. Ja, das ist okay, das hört ein bisschen nach einer Ausrede an, ne?
Ja, hier ist kein Impuls, ja, also der Erweiterschwelle.
Der Spieler reicht sozusagen,
ja, und natürlich reicht sie. Aber da trotzdem nach meinem Eindruck die Vorstellung da, dass diese Absolutheit was Höheres wäre, als diese banale Handlung beispielsweise. Ja?
Ja, dann ist dann aber nicht wirklich was realisiert.
Ja, und meine Frage wäre dann an der Stelle, ist es nicht genauso so, dass quasi das soziale Verhalten das Sein mit einschließt und nicht nur das Sein, das die Haltung treffen. Und an der Stelle merke ich, wenn ich aus dieser Ecke lebe und natürlich auch die Welt erlebe, es ist noch mehr drin, sozusagen, an Entwicklung und Entfaltung. Das möchte ich halt gerne nutzen. Ja? Also nicht, weil ich sage, das ist jetzt, also das ist nicht so ein bisschen der Modus, ja, wo ich sage, ja, wir müssen jetzt da noch die Welt retten oder irgend sowas. Ja? Das gibt es auch, diese Ebene, aber klar.
Ja, wie stark ist diese Ebene denn da, bei dieser Friedensgeschichte, die Welt retten? Ist das ein wichtiger Impuls?
Naja, klar, das ist ein wichtiger Impuls, aber nicht in dem Sinne, dass er das dominiert, ja. Also es ist, diesen Impuls, der einfach so, weiß ich, wenn jetzt jemand anders, vielleicht mit meiner Frau flirtet oder so, der mag auch da sein. Ja? Mhm. Aber er ist ja nicht wesentlich für dich.
Mhm. Ja? Also nicht dominieren.
Will die überhaupt nicht. Okay. Okay. Wie gesagt, diese Gleichzeitigkeit der Vielfalt in der Ebene, die finde ich spannend.
Ja.
Also genauso auch sich als multidimensionales Wesen zu erfahren. Mhm. Ja, dass es nicht nur um die drei oder vier Dimensionen geht, sondern auch ganz andere Dimensionen,
ja,
nicht mir nur zugänglich sind, sondern ich bin das ja auch.
Mhm.
Das ist so reichhaltig, ja, wenn ich das einfach mit mich öffne dazu. Und da sind zum Beispiel die Drogen echte Hilfe.
Ja, ich meine, ich mache das, wenn ich dann aber nicht nur immer in seinem Sofa sich hinsetzt und Kontemplation übt und schon nervös wird, wenn er irgendwie belästigt wird von anderen, dann kann ich da keine Realisation erkennen. Das ist einfach ein Verharren in einer bestimmten in einem bestimmten Modus. Ja. Das kann ich nicht die Realisation sein. Das ist für mich wirkliche Freiheit.
Ja, ich glaube, das ist auch.
Und da sind alle kreativen Impulse drin und sogar verstärkt.
Mein Leitung, dass es ganz stark um diesen Aspekt des Commitments geht. Also auf dieser kollektiveren Ebene Verantwortung zu tragen. Also nicht als moralische Kategorie oder so, sondern ich glaube, und das ist nur meine Beobachtung bei mir oder auch bei einigen anderen, dass dieser Individualismusbegriff immer noch stark aus der Dualität geprägt ist. Und die aufgewachten Meister oder Meister, also nicht aufgewachte Menschen, auch an der Stelle noch subtile, wie soll ich sagen, Kontraktion erfahren durch diesen Individualismusbegriff, der quasi aus der Ego-Struktur kommt. Und ich habe den Eindruck, dass Individualismus auch im sozialen Commitment oder also der im Feld möglich ist als Diversität. Aber diese subtilen Abgrenzungen, also wie beispielsweise, ich habe da keinen Impuls oder ja, so, das da noch viel Glück sozusagen.
Aber ich kriege eins, man sieht da selbst was vormacht.
Ja,
unsere Selbstbeherrschung ist
das,
aber das würde immer in jedem Fall, wie ich schon sagte, das ist dann nicht eine wirkliche Realisation, sondern es ist die Idee des Erwachens, nicht des Erwachens selbst, sondern eine Idee oder ein Erlebnis, das man gehabt hat, und da hält man dann fest, und dann fangen ja viele auch mal an zu wehren nach diesem Erlebnis und haben sich dann in eine bestimmte Struktur begeben, wo natürlich Erwartungen da sind und die müssen erfüllt werden. Das sehe ich natürlich auch bei vielen, bei etlichen Satzanlehrern.
Also, das jetzt gar nicht so sagen, mit dem Finger auf Leute zeigen wollen, aber das ist, glaube ich, eher ein strukturelles Problem. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal Menschen gab, ob Jesus oder Ramana oder sonst wer, der wirklich vollständig realisiert war. Ja, also jedenfalls im Kurs im Wunder, da gibt es so Passagen, wo ich nur nach meinem Eindruck, oder mir ist das sehr plausibel, wenn es nur ein Menschen gäbe, dann würde die Welt jedes Phänomen vollständig verschwinden. Ja.
Wieso? Wie wird das begründet?
Ja, einfach weil wieder jedes Phänomen. Ja, also es kommen ja immer sozusagen die ganzen kollektiven Felder und Informationen fließen ja ständig nach.
Das heißt, es wäre die Einheit im ganz konkreten Sinne verwirklicht. Dann gäbe es nur einen einzigen Mensch.
Genau.
Aber das ist so.
Ja,
das ist der Fall. Das ist bereits so. Es gibt nur ein Ich im Universum und das sitzt hier auf dem Stuhl. Also das sagt Bai Long. Das hat mich sehr beeindruckt. Weil es ist, ich habe es auch realisiert. Es ist so. Das ist eben diese verrückte Geschichte, dass eigentlich von dieser Perspektive aus muss man sich wirklich fragen, warum rede ich hier und für wen, zu wem. Das ist ja eigentlich alles nur dann für mich. Ne?
Ja, klar.
Und insofern würde ich sagen, das können wir da jetzt beinahe schon eine Schlusssequenz anpeilen.
Ja. Also nochmal abschließend zu dieser Eingangsidee über die Substanzen sozusagen. Ich finde, dass es schon spannende Hilfsmittel sein könnten. Ich habe halt auch erlebt, wie viele Menschen kaputt gegangen sind da, also wirklich auch bis zum Tod. Oder die über den Rest ihres Lebens oder über lange Zeit verwechselt geblieben sind.
Mhm. Mhm.
Und ich schätze das sehr bei Ayahuasca beispielsweise, wenn das kompetenter Schamane beispielsweise verantwortungsvoll betreut, weil da liefern wir uns Mächten aus, die wir überhaupt nicht einschätzen können.
Ja, ich glaube, das ist auch.
Und, es ist eine sehr machtvolle Intervention. Und eine gewisse Liebe zu uns selber sollte dabei sein, dass wir quasi nicht leichtfertig unser Leben aufs Spiel setzen.
Mhm. Mhm. Tja. In letzter Zeit habe ich sehr viel geschrieben im tagebuchartigen Stil mit kurzen Sätzen und so wie teilweise Slogans. Und es ging immer darum, dass es irgendwie hängt zusammen mit Descartes Cogito ergo sum. Der wollte ja eigentlich einen Satz finden, der absolut gewiss ist, aus dem man alles wissenschaftlich sogar aufbauen kann. Und was gewiss ist, ist dass ich jetzt den, aber nicht im Sinne von dem Ich, das ist nicht der Punkt. Es ist nicht eine Ableitung der Existenz des Ichs, sondern des Seins. Und das ist eigentlich fast, das nennt man tautologisch, in sich selbst heraus, es ist selbst heraus evident. Also deswegen, mein nächster Buchtitel wird wahrscheinlich sein Evidenz und Ekstase. Das, was aus sich selbst heraus evident ist, nämlich das jetzt wahrgenommen wird. Jetzt wird wahrgenommen. Ob das jetzt ein Buch ist oder ob das jetzt diese Szene ist, es wird wahrgenommen, ist evident. Es ist das Sein und es kann, stellt aus, heraus aus dem normalen Erleben von Kontinuität, aus dem Erleben einer Geschichte, in der ich bin, meine Lebensgeschichte. Das jetzt wahrgenommen wird, ist einfach evident und steht heraus, ist Ekstase. So, bis jetzt. Das ist es. Okay, dann danke. Ja, okay. Also, schauen wir mal.
Ja, hat Spaß gemacht.